Herzlich willkommen zur Sendereihe Katechismus auf Radio Horeb. Es begrüßt Sie Michael Wielert und ich begrüße ganz herzlich unseren Referenten zugeschaltet aus der Linzer Heide in der Schweiz, Pfarrer Andreas Fuchs. Guten Tag, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, guten Tag.
Wir sind im Katechismus am zweiten Kapitel. Das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn. Und da sind wir bereits schon beim Absatz 2, Abschnitt 2, geboren von der Jungfrau Maria. Pfarrer Fuchs, und wir beginnen einfach gleich mit dem ersten Abschnitt, sodass wir dann auch noch Zeit haben, ins Gespräch zu kommen. Der Abschnitt 487. Was der katholische Glaube von Maria glaubt und lehrt, gründet auf dem Glauben an Christus. Es erhält aber auch den Glauben an Christus.
Das ist zwar nur gerade ein Satz hier, aber dennoch eigentlich ein sehr wichtiger Satz. Er zeigt einerseits, dass man Maria und Jesus nicht voneinander trennen kann. Eben der Glaube an Maria gründet auf dem Glauben an Christus, es erhält, es hilft, aber auch dem Glauben an Christus. Und sehr schön wäre von Ihnen den Film Die Passion Christi gesehen hat, sehr schön ist dort eigentlich diese Verbindung von Jesus und Maria herausgearbeitet, diese innigste Verbindung von Mutter und Sohn, die sich eben auch nicht durch das Leiden auftrennen lässt, ja sogar eben noch viel tiefer wird im Leiden. Wo die Mutter Gottes, so steht es zwar nicht in der Heiligen Schrift, aber so hat es der Regisseur gewollt, und eben auch, um das zu zeigen, dass Maria und Jesus so aufs Innigste vereint sind, wo die Mutter Gottes unter dem Kreuz sagt, mein Sohn, lass mich mit dir sterben, wo sie eben auch geistigerweise, könnte man sagen, stirbt. Das steht dann auch wieder in der Heiligen Schrift, wie der heilige Simeon sagt, ein Schwert wird dir durch die Seele dringen. Sie ist zwar nicht physisch eben gestorben, aber geistigerweise hat ein Schwert ihre Seele, ihr Herz durchbohrt. Dann kann man auch sagen, eben dieser Satz zeigt uns auch, dass die Lehre über Maria nicht einfach aus der Luft gegriffen ist oder irgendeine komische Erfindung von Menschen oder der Kirche gewesen ist, sondern der katholische Glaube über Maria gründet auf den Glauben an Christus. Es ist nicht einfach so, dass die Kirche vielleicht eben gedacht hat, was könnten wir jetzt noch zum Dogma erheben. Das werden wir dann auch ein bisschen sehen, was die Kirche über Maria sagt, eben als verbindlichen Glaubenssatz, als Dogma gesagt hat über die Mutter Gottes. Und auf die andere Seite, wie es hier heißt, es erhält aber auch den Glauben an Christus. Maria hilft uns, an Jesus zu glauben, an die Wirklichkeit des göttlichen Geheimnisses zu glauben. Wenn wir an Maria glauben, dass sie Mutter Gottes ist, dann erhält das eben auch den Glauben daran, dass Jesus wirklich wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Denn wenn er nicht wahrer Gott und wahrer Mensch in einer einzigen Person wäre, dann könnten wir Maria auch nicht Mutter Gottes nennen. Nur ein kleines Beispiel. Das heißt, Maria hilft uns auch so durch ihr Dasein, durch ihre Titel oder ihre Auszeichnungen, durch das, was wir von ihr bekennen, auch mehr an Christus zu glauben. Und sie hilft uns dann auch ganz konkret, Akte des Glaubens zu setzen, weil sie Vorbild des Glaubens ist. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, sie hat Ja gesagt, so hilft sie auch uns, Ja zu sagen zum Plan Gottes.
Die Vorherbestimmung Marias, Abschnitt 488. Gott hat seinen Sohn gesandt, so steht es in Galater 4, Vers 4. Um aber diesem einen Leib zu bereiten, das können wir nachlesen im Hebräer, Kapitel 10, Vers 5, sollte nach seinem Willen ein Geschöpf in Freiheit mitwirken. Zu der Aufgabe, Mutter seines Sohnes zu sein, hat Gott von aller Ewigkeit her eine Tochter Israels, eine junge Jüdin aus Nazareth in Galiläa, auserwählt. Eine Jungfrau, die mit einem Mann namens Josef verlobt war, der aus dem Haus Davids stammte. Der Name der Jungfrau war Maria, so steht es bei Lukas, Kapitel 1, Verse 26 und 27. Der Vater der Erbarmungen wollte, dass vor der Menschwerdung die vorherbestimmte Mutter ihr empfangendes Ja sagte, damit auf diese Weise, so wie eine Frau zum Tode beigetragen hat, auch eine Frau zum Leben beitrüge.
Gott hat seinen Sohn gesandt, er hat ihn durch Maria zu uns gesandt. Man könnte sich auch fragen, warum hat er gerade das so gemacht? Bestimmt, rein theoretisch kann man immer sagen, Gott hätte uns auch anders erlösen können. Er hätte uns nicht durch das Kreuz seines Sohnes erlösen können, sondern uns einfach sagen, gut, jetzt ist wieder alles gut, jetzt beginnen wir wieder von vorne. Gott hätte das tun können, aber es war angemessen, gemäß der Gerechtigkeit, gemäß dem Vorbild und aus vielen Gründen war es am angemessensten, dass eben Jesus am Kreuze für unsere Sünden Sühne leisten sollte und dass eben auch eine Frau, Maria, beitragen soll zum Heil der Welt. Denn oftmals wird Eva und Maria verglichen, ebenso wie Eva zum, das heißt der Mutter der Lebendigen eigentlich zum Leben oder eben mehr zum Tod beigetragen hat, so wie Eva zum Unglück beigetragen hat, zum Unheil, so sollte eben auch eine Frau beitragen zum Heil. Und man vergleicht dann oftmals auch den Gehorsam der Mutter Gottes und den Ungehorsam der Eva oder nennt Maria auch die Knotenlöserin, den Knoten, den Eva geknüpft hat, löst die Mutter Gottes durch ihren Gehorsam, durch ihre Demut. Auch schon dann vom Wort her, wenn man den Namen Eva umdreht, dann gibt es Ave, eben den Gruß des Engels Ave Maria. Eben so ist eben auch nur schon mit den von den Buchstaben her angedeutet, dass Maria eben alles wieder gut macht, was Eva schlecht gemacht hat. Es heißt auch hier ein Abschnitt aus Lumen Gentium, also aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, und dieses Dokument Lumen Gentium über die Kirche befasst sich eben in einem ganzen Kapitel, im letzten Kapitel ganz mit der Mutter Gottes und zeigt eben auch ihre Aufgabe gegenüber der Kirche, ihre Vorzüge und wie sie die Gläubigen im Leben der Kirche auch verehren sollen. Und dort heißt es, so wie eine Frau zum Tod beigetragen hat, hat auch eine Frau zum Leben beigetragen. Es gibt im Brevier, im Stundengebet, einen sehr schönen Text. Ich möchte Ihnen auch einen kurzen Abschnitt oder auch einen längeren eigentlich daraus vortragen. Er befindet sich dort, wo man der Mutter Gottes jeden Samstag, wenn nicht irgendein Fest oder sonst ein Gedenktag ist, den man begeht, freiwillig in der Mutter Gottes gedenken kann. Bei der Lesehore ist eine Lesung vom heiligen Johannes Chrysostomus. Und er zeigt eben auch schön auf, wie eigentlich, man könnte sagen, der Teufel mit den eigenen Waffen geschlagen wurden. Er nennt eben die Zeichen des Sieges eine Jungfrau, ein Holz und der Tod. Das sagt eben, das waren die Symbole der Niederlage. Und er zeigt auch, wie Gott, eben deshalb war es eben angemessen, wie Gott genau mit diesen Waffen, die der Teufel, es waren eigentlich nicht seine Waffen, sondern er hat diese Dinge wie es sein Stil ist, diese Gaben Gottes gebraucht gegen den Willen Gottes. Und jetzt stellt Gott alles wieder richtig. Und er sagt, die Jungfrau war Eva, dennoch hatte sie keinen Mann erkannt. Das Holz war ein Baum, der Tod war die Strafe, die über Adam verhängt war. Doch siehe, die Jungfrau, das Holz und der Tod, diese Symbole der Niederlage, sind zu Zeichen des Sieges geworden. An die Stelle Evas trat Maria. An die Stelle des Holzes der Erkenntnis von Gut und Böse trat das Holz des Kreuzes. An die Stelle des Todes Adams ist Christi Tod getreten. Siehst du, dass der Teufel mit den gleichen Waffen besiegt wurde, mit denen er gesiegt hatte? Unter dem Baum hat der Teufel den Adam zu Fall gebracht. Am Kreuz hat Christus den Teufel bezwungen. Jenes Holz schickte zur Unterwelt. Dieses aber führte sogar die aus der Unterwelt zurück, die dorthin bereits hinabgestiegen waren. Der eine Baum versteckte den gefallenen Menschen, der sich seine Nacktheit schämte. Der andere Baum hat vor aller Augen einen nackten Menschen als Sieger erhöht. Jener Tod verdammte alle, die nach ihm geboren wurden. Dieser aber erweckte von den Toten sogar jene, die vor ihm geboren waren. Und dann sagt er ein bisschen später, das Kreuz ist das Siegeszeichen, aufgerichtet gegen die Dämonen. Es ist das gegen die Sünde gezückte Schwert, das Schwert, mit dem Christus die Schlange durchbohrt hat. Das Kreuz ist der Wille des Vaters, der Ruhm des Eingeborenen, die Freude des Heiligen Geistes, die Zierde der Engel, die Sicherheit der Kirche, der Stolz des Paulus, das Bollwerk der Heiligen, ein Licht für die ganze Welt. Soweit der heilige Johannes Chrysostomus. Und wenn wir dabei eben auch bedenken, Maria sagte ja zu diesem Kreuz, nahm in einziger Art und Weise an diesem Siege teil, so lädt sie eben, wie wir schon vorhin gesehen haben, sie stärkt unseren Glauben, sie lädt auch uns ein, ja zu sagen. Ja zu sagen, auch dann, wenn es für uns Kreuz bedeutet. Ja, eben, es muss eigentlich immer Kreuz bedeuten. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme täglich sein Kreuz auf sich. Das heißt eben nicht besondere Unglücksfälle oder besondere Krankheiten, sondern unser tägliches Kreuz. Das möchte die Mutter Gottes uns helfen zu tragen, so wie sie ja gesagt hat, eben in Freiheit mitgewirkt hat, so sollen auch wir in Freiheit mitwirken im Plane Gottes. Die Mutter Gottes muss uns helfen, dass wir freiwillig aus Liebe ja sagen, damit Gott auch in unserem Leben sowie in ihrem Leben wirken kann, unser Leben ganz mit sich erfüllen kann. Und da kann uns eben die Mutter Gottes sehr, sehr gut helfen.
Abschnitt 489. Während des ganzen Alten Bundes wurde die Berufung Marias durch die Sendung heiliger Frauen vorbereitet. Trotz ihres Ungehorsams wird Eva schon zu Beginn verheißen, sie werde einen Nachkommen erhalten, der den Bösen besiegen werde und die Mutter aller Lebendigen sein. Kraft dieser Verheißung empfängt Sarah trotz ihres hohen Alters einen Sohn. Wider alle menschliche Erwartung wählt Gott das, was als machtlos und schwach gilt, um zu zeigen, dass er seiner Verheißung treu bleibt. Hannah, die Mutter Samuels, Deborah, Ruth, Judith und Esther sowie viele andere Frauen. Maria ragt unter den Demütigen und Armen des Herrn hervor, die das Heil mit Vertrauen von ihm erhoffen und empfangen. Mit ihr als der erhabenen Tochter Sions ist schließlich nach langer Erwartung der Verheißung die Zeit erfüllt und hat die neue Heilsökonomie begonnen.
Gott hat die Berufung der Mutter Gottes vorbereitet. Denn wie wir schon ab und zu einmal gesehen haben, Gott geht immer schrittweise vorwärts. Er fordert zwar, aber er überfordert nicht. Er macht nicht zu große Schritte, sodass wir nicht mehr mit ihm Schritt halten können, sondern er bereitet langsam die Menschen auf die Sendung der Mutter Gottes und auf die Sendung des Messias vor. Nun haben wir hier eine ganze Menge Frauen im Alten Testament, die diese Sendung vorbereiten. Und ich dachte, wir könnten vielleicht einmal ein bisschen bei diesen Frauen schauen, inwiefern, dass sie dann die Sendung Mariens vorbereiten. Das heißt, was sie getan haben oder was Gott in ihrem Leben gewirkt hat. Nun, einerseits ist hier von Sarah die Rede. Sarah ist schon alt, aber sie empfängt dennoch auf wunderbare Weise einen Sohn in ihrem hohen Alter. Eben eigentlich, man könnte sagen, menschlich gesehen wäre das nicht mehr gut möglich. Und Gott möchte ebenso dann die Menschen langsam vorbereiten, wenn es möglich ist, dass eine Frau auch im hohen Alter noch ein Kind empfängt, auf wunderbare Art und Weise das Kind empfängt, dann ist es eben auch möglich, dass sogar die Jungfrau Maria Mutter wird und dennoch Jungfrau bleibt. So auch bei der nächsten Frau, die Mutter Samuels, Hanna. Sie ist unfruchtbar, aber sie betet. Wir kennen vielleicht das Gebet, das sie dort im Tempel gemacht hat, und wie der hohe Priester meint, sie sei betrunken, weil sie eben nur die Lippen bewegt, aber nicht laut dazu spricht, wie es damals üblich war. Aber sie sagt, nein, ich bin nicht betrunken, ich bin nur so sehr betrübt, weil ich eben keinen Sohn bekomme. Aber Gott schenkt ihr dann ein Kind, schenkt ihr den Samuel. Eben auch wieder diese wunderbare Art und Weise der Geburt. Dann die nächste Frau, Deborah. Deborah, ihre Geschichte lesen wir im Buch der Richter im 4. Kapitel. Sie kämpft gegen Sisera, den Heerführer Kanaans, und Gott schenkt den Sieg, schenkt den Sieg eben durch diese Frau. So bereitet sie die Sendung, die Berufung Marias vor, denn durch Maria befreit und erlöst uns Gott von den Sünden. Er schenkt die Erlösung, indem er seinen Sohn schickt durch die Mutter Gottes. Sie ist auch die Helferin der Christen, die Siegerin in allen Schlachten. Und so bereitet eben Deborah die Sendung der Mutter Gottes vor. Dann Ruth, das ist auch ein gleichnamiges Buch, ein ganzes Buch, das von dieser Frau erzählt. Ruth und Boas, sie suchen beide jemanden zum Heiraten und finden sich dann auch. Es ist eine glückliche Heirat dann. Und interessant ist, dass zuerst sie eigentlich eben mit der Schwiegermutter geht sie nach Bethlehem. Ursprünglich hat sie ja dort gewohnt. Und die Schwiegermutter sagt dann, nennt mich nicht mehr die Schöne, sondern nennt mich Mara, die Bittere. Das ist auch ein Name oder eine Deutung des Namens der Mutter Gottes. Der Name Maria wird sehr, sehr unterschiedlich oder sehr vielfältig ausgelegt. Zum Beispiel der heilige Bernhard sagt eben, Maria ist, heißt der Meeresstern Stella Maris, und er leuchtet auch auf in all den Versuchungen und Stürmen in unserer Welt, in unserem Leben. Eine andere Deutung ist eben Mara, die Bittere, weil die Mutter Gottes, auch die schmerzhafte Mutter Gottes, ist, weil sie eben so viel Bitterkeit in ihrem Leben erfahren musste. Aber wiederum, Gott führt dann schlussendlich alles zum Guten. Eben schön ist auch, dass sie in Bethlehem wohnten, und das auch Hinweis nachher auf den Geburtsort Christi. Und So ist eben auch Ruth ein Zeichen, dass Gott trotz Bitterkeit, trotz vieler negativer Dinge, trotz viel Schmerz eben schlussendlich alles zum Guten führt, wie auch im Leben der Mutter Gottes. Sie ihren eigenen Sohn am Kreuz sterben sehen musste, aber gerade da Gott die Erlösung bewirkt hat, dass sie uns hilft, dass eben auch in unserem Leben alles zum Guten geführt wird. Dann das Buch Judith, das ist auch eben ein eigenes Buch, wie auch das nächste, Esther, sind zwei eigene Bücher. Judith, das ist Kampf, der Kampf gegen Holofernes. Ich weiß nicht, ob der seinen Namen auch in Anspielung auf das Inferno hat, also auf die Hölle eben, weil er eben wirklich ein so gewaltiger Herrscher ist und die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Dann, was macht Judith? Sie verlockt und verführt Holofernes. Und insofern ist sie auch ein Vorbild der Mutter Gottes. Nicht, dass die Mutter Gottes uns verlocken und verführen würde. Nein, ganz im Gegenteil. Die Mutter Gottes lässt uns die Verlockungen der Welt durchschauen. Man könnte vielleicht bisschen nicht ganz korrekt sagen, wenn der Holofernes, wenn das Bild der Mutter Gottes mir vor Augen gehabt hätte, dann wäre er bestimmt nicht auf Judith hereingefallen. Aber sie war ja eben die Siegerin, oder sie hatte das Volk zum Sieg geführt. Sie besiegt nachher den Holofernes, schlägt ihm den Kopf ab und triumphiert und alle anderen flüchten dann. Und das zeigt auch wieder, oder das weist auch darauf hin, dass Maria die alte Schlange am Kopf trifft und dass dann, wenn einmal der Anführer geschlagen ist, auch alle anderen fliehen. Und im Buch Judith heißt es auch so schön: Du bist der Ruhm Jerusalems, die Freude Israel, der Stolz unseres Volkes. Ein Satz, der dann auch ganz konkret bei Marienfesten angewandt wird, gebraucht wird eben auf, nicht mehr auf Judith hin, sondern auf die Mutter Gottes hin. Dann kommen wir noch zur letzten Frau im Alten Testament, die Sendung Mariens vorbereitet, Esther. Sie bringt Erlösung, indem sie den Verräter Haman aufdeckt und aufzeigt, dass er Böses im Schilde führt und dass er den Untergang des Volkes Gottes möchte. Und so deutet sie eben auch auf die Aufgabe der Mutter Gottes hin, dass die Mutter Gottes auch den Verführer, den Verräter, den Satan aufdeckt, dass sie aufzeigt, was er eben gegen uns machen möchte, dass er uns zum Bösen verleiten und verlocken möchte und so seine Pläne aufdeckt und uns auch Erlösung und Heil bringt.
Kommen wir zu den nächsten Abschnitten, die überschrieben sind mit die unbefleckte Empfängnis. Abschnitt 490. Da Maria zur Mutter des Erlösers ausersehen war, ist sie von Gott mit den einer solchen Aufgabe entsprechenden Gaben beschenkt worden. Bei der Verkündigung grüßt sie der Engel als voll der Gnade, um zur Ankündigung ihrer Berufung ihre freie Glaubenszustimmung geben zu können, musste sie ganz von der Gnade Gottes getragen sein.
Wir haben schon vorhin gesehen, Gott überfordert uns nicht. Das heißt, wenn er von uns etwas möchte, dann schenkt er auch die Gnade dazu, um das zu erfüllen. Gott wäre nicht gerecht, wenn er von uns etwas verlangt, aber dann nicht die nötigen Gnaden schenken würde. Gott hat von Maria etwas ganz Besonderes verlangt, dass sie nämlich ihr Leben ganz in den Dienst Gottes stellt. Ja, er hat sie ausgezeichnet, Mutter Gottes zu werden, Mutter des Erlösers zu werden, nachher auch in der Folge Mutter der Kirche, Mutter der Glieder der Kirche, das heißt Mutter der Gläubigen. Und für diese so hohe Aufgabe hat er sie auch gut vorbereitet, hat er sie mit den entsprechenden Gaben beschenkt. Das zeigt uns auch auf, wenn wir in unser Leben schauen, oftmals haben wir das Gefühl, dass wir sagen, ja gut, bei der Mutter Gottes war das schon so. Sie hat sicher alle nötigen Gnaden bekommen, dass sie wirklich freiwillig Ja sagen könnte, dass sie eben auch wirklich die Mutter Gottes sein könnte. Sie hatte besondere Gnaden, aber wenn ich auf mich schaue, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich genügend Gnaden bekommen habe. Oftmals haben wir vielleicht das Gefühl, wenn die Versuchungen da sind, gerade wenn die Versuchungen und die Verlockungen der Welt sehr stark sind, dass Gott uns nicht die nötigen Gnaden schenkt, dass wie die Verlockungen und die Schwierigkeiten stärker sind als wir, dass wir sagen, ja, ich habe schon vielmals probiert und versucht, die Zerstreuungen im Gebet zum Beispiel zu überwinden oder gewisse Neigungen und Anhänglichkeiten an die Sünde zu überwinden, nicht mehr zu sündigen, aber es gelingt mir nicht. Und wenn es mir also nicht gelingt, dann schenkt mir Gott so wenig Gnade. Die Mutter Gottes hilft uns im Glauben, haben wir ganz zu Beginn heute gesehen. Sie hilft uns eben auch zu glauben, dass das, was Gott an ihr gewirkt hat, nämlich die entsprechenden Gaben geschenkt hat, dass er das auch an uns tut. Das heißt, dass er uns genügend Gnade gibt. Aber bestimmt, dass wir auch mit dieser Gnade mitwirken sollen. Aber er schenkt uns die entsprechenden Gaben und Gnaden. Das bedeutet, dass Gott vielleicht nicht Gnaden im Überfluss schenkt, je nachdem, aber bestimmt die notwendigen Gnaden, um gerettet zu werden, die nötigen Gnaden, die wir brauchen, um den Willen Gottes zu tun. Sonst wäre Gott nicht gerecht. Er ist ein guter Vater und jeder Vater, wenn er zum Beispiel sein Kind Brot holen schickt, dann gibt er ihm auch das nötige Geld dazu. Und wenn Gott von uns etwas verlangt, wenn er uns seine Gebote schenkt, wenn er uns seinen Willen durch die Kirche kundtut, dann nachher schenkt er auch die nötigen Gnaden, damit wir seinen Willen erfüllen können. Und gerade wenn wir auf die Mutter Gottes schauen, dann sehen wir, wenn er ihr die nötigen Gnaden geschenkt hat, dann so sagt sie uns, dann habt keine Angst, er schenkt auch euch die nötigen Gnaden, damit ihr wirklich gut kämpfen könnt, wirklich gut mit ihm vereint sein könnt in eurem Leben. Aber der nächste Punkt bei dieser Nummer 490 heißt es eben auch, sie hat ihre freie Glaubenszustimmung gegeben. Das heißt, Gott zwingt uns nicht. Er lässt uns frei. Maria hat freiwillig Ja gesagt. Sie war nicht gezwungen. Bestimmt, sie war durch diese außerordentlichen Gnaden Gottes gut vorbereitet. Gott hat sicher alles getan, um sie möglichst gut vorbereitet, dass sie auch wirklich Ja sagt, dass sie demütig bleibt und demütig ihr Ja sagt, was sie dann ja auch getan hat. Aber sie hat wirklich freiwillig Ja gesagt. Und wenn wir wiederum auf unser Leben schauen, auch wir sollen freiwillig Ja sagen. Auch uns zwingt Gott nicht. Er möchte unsere Mitarbeit, unser Mitwirken. Er möchte auch unser Ja zu seinem Willen. Wenn wir nicht Ja sagen, dann kann er nicht besonders gut wirken. Wenn ein Ehepaar Nein zum Kind sagt, dann kann Gott eben im Normalfall kein Kind schenken. Dann bekommen diese Eltern, wenn sie nicht wollen, eben normalerweise kein Kind. Und wenn wir nicht mitwirken, wenn wir nicht beten und wachsam sind, dann nachher kann Gott eben auch nicht gut in unserem Leben wirken. Wenn wir nicht Ja sagen zu ihm, wenn wir nicht offen sind, dann ist er auch wie blockiert. Dann wird er sicher probieren, auf alle möglichen Art und Weisen in unserem Leben zu wirken, aber wir machen es ihm schwer. Dann ist ja der Titel, die unbefleckte Empfängnis, vor allem im nächsten Punkt werden wir schauen, was das dann eigentlich genau heißt, nur schon so viel voraus, das ist das eben vollständige Freisein vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis von der Erbsünde und dann auch von aller anderen persönlichen Sünde. Und der Engel begrüßt sie, wie es hier heißt, als voll der Gnade. Wenn die Mutter Gottes die Erbsünde oder die Erbschuld auf sich geladen hätte, dann wäre sie eben nicht mehr voll der Gnade. Das heißt, dieses Dogma der unbefleckten Empfängnis ist eben auch in der Heiligen Schrift verwurzelt. Es ist nicht einfach irgendeine komische Erfindung der Kirche, auch wenn es dann erst 1854 zum Dogma erhoben wurde. Aber die Kirche ist sich eben auch bewusst geworden, ja, wenn Maria voll der Gnade ist, dann kann es nicht sein, dass da noch irgendwelche Reste der Sünde sind oder eben diese Erbschuld nicht getilgt wäre. Dann hätte sie eben, wenn sie doch die Erbsünde sich zugezogen hätte, wie wir es tun bei der Weitergabe des Lebens, dann wäre sie nicht voll der Gnade gewesen.
Abschnitt 491. Im Laufe der Jahrhunderte wurde sich die Kirche bewusst, dass Maria von Gott mit Gnade erfüllt, schon bei ihrer Empfängnis erlöst worden ist. Das bekennt das Dogma von der unbefleckten Empfängnis, das 1854 von Papst Pius IX. Verkündigt wurde. Dass die seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch die einzigartige Gnade und Bevorzugung des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu, des Erlösers, des Menschengeschlechtes, von jeglichem Makel der Unschuld unversehrt bewahrt wurde.
Nun eben dieses Dogma, das wäre diesen Abschnitt, die wichtigsten Sätze aus dem dieser Verkündigung des Glaubenssatzes, soeben gehört haben, was besagt dieses Dogma eigentlich? Ganz kurz kann man sagen, es ist eben dieses Freisein oder bewahrt worden sein vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an von jeglichem Makel der Urschuld, von dieser Erbschuld, von dieser Erbsünde. Nun, was bedeutet das ein bisschen genauer oder möchte das vielleicht ein bisschen erklären anhand eines Buches, das sehr prägnant und kurz zusammenfasst, besser als ich das mit eigenen Worten könnte. Einige Dinge werde ich sicher auch noch erklären. Es heißt, unter Empfängnis ist die passive Empfängnis zu verstehen. Passive Empfängnis bedeutet, als Maria empfangen wurde im Schoß der heiligen Anna, also nicht als sie Jesus empfangen hat bei Maria Verkündigung, das Fest, das wir am 25. März feiern, sondern das ist das Fest der Immaculata am 8. Dezember. Das ist eben, das wird oftmals je nachdem auch verwechselt. Der erste Augenblick der Empfängnis ist jener Zeitpunkt, in dem die Seele von Gott erschaffen und der von den Eltern bereiteten Leibesmaterie eingegossen wurde. Also vom ersten Augenblick an, nicht später. Einige Theologen, vor allem im Mittelalter, hatten nicht die damalige Erkenntnis der Wissenschaft, die wir heute haben, und sie hatten da eben auch ein bisschen Mühe, das zu verstehen, wie das genau gegangen ist. Nachher hat man dann eben auch bessere Erkenntnisse gehabt und es bedeutet, dass Maria vom ersten Augenblick, als sie im Schoß der Mutter Anna empfangen wurde, dass sie eben bewahrt worden ist vor der Erbsünde. Dann ist noch dazu zu sagen, was eben das Wesen der Erbsünde eigentlich ist. Das Wesen der Erbsünde besteht in dem durch den Sündenfall Adams verschuldeten Mangel der heiligmachenden Gnade. Maria blieb vor diesem Mangel bewahrt, sodass sie im Zustand der heiligmachenden Gnade in das Dasein trat. Das heißt eben, bei uns wird die Erbschuld durch die Taufe abgewaschen. Maria wurde auf erhabenere Art und Weise erlöst, indem sie gar nicht in Kontakt kam mit dieser Erbschuld, indem sie keinen Augenblick unter der Herrschaft des Teufels, der eben in der Erbschuld, in dieser Erbsünde wirkt, stand. Und dieses Freisein von der Erbsünde war für Maria ein unverdientes Geschenk Gottes und ein Ausnahmegesetz, also ein Privileg, das nur ihr gewährt wurde, eben nicht uns. Wir werden auf andere Art und Weise erlöst. Aber die Ursache war und ist der allmächtige Gott. Und das Ziel war, dem Sohne Gottes eine würdige Wohnung zu bereiten, dass Jesus eben, weil er in ihrem Schoß empfangen werden sollte, dort eine würdige Wohnung vorfände. Und interessant ist auch, dass 1854 dieses Dogma verkündet wurde und dass 1858 die Mutter Gottes das eigentlich bestätigt hat, was die Kirche verkündet hat, nämlich in Lourdes ist sie ja erschienen und ihr Name hat sie angegeben, indem sie der Bernadette Soubirous sagte, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Interessant deshalb, auch weil Bernadette nicht verstanden hatte, was das überhaupt bedeutet. Und sie hat es dann eben so, wie es die Mutter Gottes gesagt hat, dem Pfarrer überbracht und das war für ihn auch das Zeichen der Echtheit, weil eben Bernadette gar nicht wusste, was sie da sagte, was dieser Name bedeutet. Aber für uns schön eben, dass wir wirklich sicher sein können, wenn wir der Kirche folgen, dass wir eben in der Wahrheit stehen, dass auch die Mutter Gottes sehr aufmerksam ist auf das, was der Heilige Vater uns sagt und ebenso eigentlich bekräftigt, ja, es ist wirklich so, ich bin die unbefleckte Empfängnis und so dieses Dogma wie bestätigt hat.
Abschnitt 492. Dass sie vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an im Glanz einer einzigartigen Heiligkeit erstrahlt, kommt ihr nur Christi wegen zu. Sie wurde im Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes auf erhabenere Weise erlöst. Mehr als jede andere erschaffene Person hat der Vater sie mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch die Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Er hat sie erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit sie in Liebe, heilig und untadelig vor ihm lebe.
Also auch die Mutter Gottes wurde erlöst, aber auf erhabenere Art und Weise. Eben weil sie nicht befreit wurde von der Erbsünde wie wir, sondern weil sie bewahrt wurde vor der Erbsünde. Sie selber sagt das auch im Magnificat, meine Seele preist die Größe unseres Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, meinen Erlöser, eben den, der mich erlöst hat. Sie hat also, eben wie es hier heißt, im Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes, das bedeutet eben schon, im Hinblick auf das, was Jesus dann nachher bewirkt am Kreuz, hat sie das schon im Voraus bekommen. Und die kleine Therese von Lisieux sagt, dass das eben eine besondere Liebe ist. Wenn die Mutter oder der Vater ein Kind besonders liebt und sieht, jetzt wird dann das Kind fallen und es vor dem Fallen bewahrt, dann ist das eben eine erhabenere Art und Weise, das Kind zu retten oder das Kind vor Schaden zu bewahren. Es ist bestimmt eine große Liebe, wenn die Mutter dann kommt, wenn das Kind gefallen ist und es verarztet und tröstet und alles wieder gut macht. Aber es ist noch viel vollkommener und zeigt noch eine größere Liebe der Mutter, wenn sie das Kind gar nicht fallen lässt, wenn das Kind eben ganz heil bleibt. Und so hat Gott eben auch die Mutter Gottes ganz rein und heilig bewahrt und sie vor dem Fallen in die Erbsünde und wie wir im nächsten Punkt auch sehen werden, auch vor dem Fallen in jede persönliche Sünde bewahrt. Das heißt, Maria ist eben ganz heilig. Sie war keinen Augenblick ihres ganzen Lebens, vom ersten Augenblick an bis zum Ende ihres Lebens, unter der Herrschaft der Sünde, unter der Herrschaft des Teufels.
Abschnitt 493. Die ostkirchlichen Väter nennen die Gottesmutter die ganz Heilige, Panhagia. Sie preisen sie als von jeder Sündenmakel frei, gewissermaßen vom Heiligen Geist gebildet und zu einer neuen Kreatur gemacht. Durch die Gnade Gottes ist Maria während ihres ganzen Lebens frei von jeder persönlichen Sünde geblieben.
Ja, deshalb, wie wir schon vorhin gesagt haben, deshalb kann sie uns eben auch im Kampf gegen die Sünde und den Teufel am besten helfen, weil sie nie unter der Herrschaft der Sünde stand. Sie ist, wie es auch im ersten Buch der Heiligen Schrift, im Buch Genesis, im dritten Kapitel heißt, die Feindschaft in Person. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dich und die Frau. Das scheint uns je nachdem vielleicht ein bisschen komisch. Man könnte sagen, ja bitte, wenn die Mutter Gottes ja nicht unter der Sünde, unter der Herrschaft der Sünde stand, wie soll sie uns dann am besten helfen? Dann hat sie ja keine eigene Erfahrung. Aber man muss eben sehen, dass man nicht alles selber erfahren musste, um helfen zu können. Wir alle wissen zum Beispiel, wie wertvoll unsere Gesundheit ist. Wir müssen nicht zuerst krank sein. Wir müssen nicht zuerst das Bein brechen, um dankbar zu sein, gehen zu können. Und wir müssen nicht zuerst tot sein, um das Leben schätzen zu können. Und die Mutter Gottes weiß eben, was der Tod, was die Sünde ist, nicht aus eigener Erfahrung, aber durch die Gnade Gottes, oder sie sieht ja auch uns, ihre Kinder, und sieht, wie viel Elend, wie viel Schmerz, wie viel Leid die Sünde ins Leben der Menschen gebracht hat. Deshalb müssen wir keine Bedenken haben, dass Maria uns nicht wirklich helfen könnte. Sie kann uns wirklich am besten gut helfen in diesem Kampf gegen die Sünde und die Versuchungen.
Katechismus bei Radio Horeb. Durch die Sendung führt sie Michael Wielert und unser Referent ist zugeschaltet, Pfarrer Andreas Fuchs aus der Linzer Heide in der Schweiz. Pfarrer Fuchs, soweit vielen Dank für Ihre Ausführungen, für die Ergänzungen zum Katechismus, was wir heute gelesen haben. Zum einen mit der Überschrift »Die Vorherbestimmung Mariens« und der Abschnitt, den wir eben gehört haben, die unbefleckte Empfängnis. Pfarrer Fuchs, ich stelle mal eine etwas profane Frage, die mir vor kurzem gestellt wurde von einem Jungen, der ja kurz nach der Erstkommunion war und zu mir gesagt hat, wenn Jesus ohne Sünde ist, war der in seinem Leben, in seiner Kindheit nie sauer, nie wütend, hat er nie was angestellt. Und in diesem Fall weiten wir das jetzt natürlich aus, weil wir haben heute über Maria gehört. Dieses Voll der Gnade ist uns vermutlich vielen ganz neu bewusst geworden, was das eigentlich bedeutet. War das bei Maria auch so? Und warum war das notwendig, dieses Voll der Gnade?
Also zum einen, eben, ob Jesus nie sauber oder wütend gewesen ist, da gibt es ein bisschen unterschiedliche theologische Meinungen. So die neueren Forscher sagen und Experten sagen, doch Jesus könnte auch eben irgendwie wütend oder so gewesen sein. Aber man kann sagen, so eigentlich die, weiß nicht, wie man das am besten sagt, die klassische Lehre oder die Meinungen auch der Kirchenväter oder der Heiligen, ist, dass Jesus eben, weil er einerseits eine göttliche Person gewesen ist, sicher, er hat eben auch eine menschliche Natur, aber wie wir auch schon früher gesehen haben, diese menschliche Natur, sein Verstand, sein Wille war ganz dem göttlichen Willen untergeordnet. Von dem her, wenn man sich eben das irgendwie auch vorstellt, dass er eben Gott Mensch ist, eine göttliche Person ist, die dann plötzlich so sauer und wütend ist, das passt einfach, das passt nicht gut zusammen, oder das kann man sich, oder das können sich eben viele Heilige nicht vorstellen, weil das irgendwie, ich kann mir das auch nicht gut vorstellen, wenn, klar, viele sagen ja, bitte, ich meine eben, wir sind ja auch oftmals sauer und wütend, das wäre doch schön, wenn Jesus das auch einmal gewesen wäre, dann hätte man so auch ein bisschen eine Beruhigung des Gewissens, also bitte, wenn schon Jesus mal wütend gewesen ist, dann dürfen auch wir. Aber es ist irgendwie nicht gut zu vereinbaren, auch wenn man, selbst wenn man auf das Leben der Heiligen schaut, die waren sehr, sehr selten wirklich zornig oder wütend. Sicher haben sie auch den Zorn richtig eingesetzt, nämlich es gibt auch den Zorn Gottes, aber der Zorn Gottes ist dazu da, um das Böse zu beseitigen, und er beseitigt das Böse so, wie die Sonne die Finsternis entfernt. Aber wir brauchen oftmals dann den Zorn eben ein bisschen falsch, dass wir das Gute beseitigen. Und ich denke auch für die Mutter Gottes, sicher, sie ist ein Geschöpf, sie ist nicht Gott, sie ist keine göttliche Person, aber eben durch das, dass sie unbefleckte Empfängnis ist, das heißt eben keine Erbsünde zugezogen hat und demzufolge auch nicht unter den Folgen der Erbsünde leiden musste. Insofern kann man sagen, eben war sie auch befreit von diesem ungeordneten Zorn oder von diesen ungeordneten Begierden. Eben Zorn an sich ist nicht etwas Schlechtes, aber wenn er ungeordnet ist, dann ist er schlecht. Und diese Unordnung ist eben durch die Sünde gekommen. Und weil Maria genau von dieser Sünde bewahrt wurde, ist es, sagen wir, eben nicht gut denkbar, dass sie dann eben auch so zornig oder wütend ist. Man kann sagen, sicher einige Dinge, einige Folgen der Erbsünde, wie Krankheit, Leiden, Hunger und so weiter, hat Jesus und Maria freiwillig auf sich genommen. Aber nicht, weil das eben automatisch, eben weil sie Mensch gewesen ist oder Jesus die menschliche Natur angenommen hat, aber freiwillig aus Liebe zu uns hat er sich dem unterworfen. Und dann noch die letzte Frage, warum eigentlich Maria unbefleckt empfangen sein musste, kann man sich überlegen, dass ja die Erbsünde durch die Weitergabe des Lebens eben auch weitergegeben wird. Maria hat Jesus die menschliche Natur geschenkt, einen menschlichen Leib bereitet. Wäre sie jetzt auch mit der Erbsünde befleckt gewesen, hätte sie sich auch diese Erbsünde zugezogen, hätte sie ja dann ja auch Jesus diese Erbsünde der menschlichen Natur weitergegeben. Und das ging nicht, denn Jesus ist ja gerade gekommen, um uns von dieser Erbsünde und von allen anderen persönlichen Sünden zu befreien.
Man könnte also sagen, das Heil der Welt kommt durch Maria in die Welt, und das nicht nur halb, sondern tatsächlich ganz. Damit dieses Voll der Gnade.
Ja, ja. Also eben, man kann dann auch beginnen, so zu spekulieren und sagen, ja gut, aber dann hätte ja Gott auch einfach die Mutter Gottes bevor dass sie Jesus dann in ihrem Schoß empfangen hat, von der Erbsünde befreien können und das alles wieder ganz gut machen. Und dann wäre das ja auch so gegangen, dass Jesus sich nicht die Erbsünde zugezogen hätte. Aber wie Sie eigentlich schön gesagt haben, wenn Gott etwas macht, dann macht er keine halben Dinge, sondern dann macht er eben ganze Dinge. Und eben deshalb auch voll der Gnade. Deshalb, wenn Gott etwas macht, dann macht er es richtig, dann macht er es gut und möchte nicht irgendwie einfach noch das, so das Minimum, das, was er unbedingt tun muss. Es war eben, oftmals geht es auch in der Theologie um die Angemessenheit. Gott hätte viele Dinge anders machen können. Er hätte auch die Welt nicht erschaffen müssen. Er hätte vieles anders machen können. Aber wenn er es so gemacht hat, dann war das sicher am angemessensten, am passendsten, am richtigsten, am gerechtesten, am besten.
Pfarrer Fuchs, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für diesen Einblick in den Katechismus, den wir heute bekommen haben, für die Erläuterungen. Vielen Dank. Ich würde Sie bitten, dass Sie uns zum Abschluss der Sendung noch den Segen geben.
Ja, sicher, sehr gerne. Wollen das tun auf die Fürsprache der Mutter Gottes, der unbefleckten Empfängnis, dass sie uns helfen möge, einerseits eine tiefe Liebe zu ihr zu haben, andererseits durch diese Liebe zu ihr auch eine große, echte Liebe zu ihrem Sohn, zu Jesus, dass wir eben so gut kämpfen gegen die Folgen, die wir halt leider zugezogen haben durch die Erbsünde, dass wir gut kämpfen gegen die Sünde und die Versuchungen und all das, was der Wille Gottes für uns möchte, so wie Sie großherzig mit Ja beantworten. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der unbefleckten Empfängnis, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.